Ja, ihr Lieben, ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Und ich habe heute ein neues Thema so auf dem Herzen, wo es vielleicht auch die nächsten Wochen drum gehen wird. Man muss mal gucken, wer sich auch von den anderen Predigerinnen und Predigern hier anschließen wird. Und das neue Thema, ich leite das mal ein mit einem Bildchen. Kannst du die PowerPoint dran machen? Genau, Obey. Wer weiß, wer das ist? Also welche Person das ist? Welcher Mensch? Ja, nee, welche Person das ist? Ja. Kennt ihr den? Kennt ihn jemand? Aber das Bild kennen die meisten, denke ich mal, ne? Andrew the Giant, ein relativ unerfolgreicher Wrestler. Und der ist deswegen bekannt geworden, weil irgendwann mal ein Typ angefangen hat, mit seinem Gesicht Werbung zu machen und das überall in der Stadt aufzuhängen. Und dann drunter stand immer Obey, gehorche. Deswegen ist er bekannt geworden, aber eigentlich war der gar nicht so der erfolgreiche Wrestler. Obey, Gehorsam heißt das, wie die Rita schon richtig gesagt hat. Gehorsam zu sein. Und ich glaube, dass dieses Wort Gehorsam ist bei uns oder so allgemein in unserem Bekanntenkreis, glaube ich, nicht so sehr positiv besetzt. Man denkt da vielleicht an preußischen Gehorsam oder Kadavergehorsam. Eigentlich an Unterdrückung, irgendwas tun zu müssen, was jemand anders von mir will. Und so hat das irgendwie bei den meisten Leuten eher einen negativen Touch. Eher erstmal Gehorsam. Und bei den Leuten, wo das ein positiver Touch ist, das sind meistens, oder die damit eine positive Assoziation verbinden, hängt das vielleicht auch häufig damit zusammen, dass das Leute sind, die Gehorsam von anderen Leuten fordern. Ja, vielleicht irgendwie Chefs, Vorgesetzte, Eltern, irgendwelche Leute, die halt einfach das so, Lehrer vielleicht auch, die das irgendwie gut finden, wenn die Kinder, die Angestellten, wenn sie gehorsam sind, wenn sie das tun, was sie tun sollen und das lassen, was sie lassen sollen, die finden das positiv. Aber selber, wenn man in der Situation ist, dass man irgendwie andere Leute von einem Gehorsam fordern, dann fühlt sich das doch eher nicht so gut an. Und es stimmt auch, dass so Gehorsam, gerade auch so ein blinder Gehorsam anderen Menschen gegenüber, also ein blinder Gehorsam, einfach immer das zu tun, was andere Leute von einem verlangen, dass das falsch ist, dass das nicht gut ist. Und dass auch dieses Unbehagen bei dem Wort, wo so ein bisschen vielleicht auch so bei dem einen oder anderen, wenn man drüber nachdenkt, auch so ein innerer Konflikt vielleicht auch so zutage kommt, nämlich dass man auf der einen Seite häufig das tun muss, was andere von einem sagen, sich aber eigentlich nach Freiheit fühlt, frei zu sein, unabhängig zu sein, frei das zu tun, was ich wirklich tun möchte, dass wir häufig in diesem Spannungsverhältnis leben. Wir hatten am 22. Dezember hatten wir hier ein Konzert mit Green Ink Machine und ein richtig tolles Konzert, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben uns hinterher noch unterhalten und die erzählten unter anderem folgende Geschichte, dass sie halt auf verschiedensten Events spielen und dass sie unter anderem auf einer großen Lehrerveranstaltung waren. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt irgendwie so eine Art irgendwie Lehrersitzung war oder sowas oder mit anschließender Party oder einfach nur eine Party, wo aus welchem Grund auch immer halt nur Lehrer waren. Und sie dachten, oh, ob wir da wohl mit unserem Programm auch ankommen. Weil sie sind eine Coverband, aber keine übliche Coverband, die jetzt, keine Ahnung, Sweet Home Alabama und keine Ahnung, Knocking on Heaven's Door, so die üblichen Schlager spielen, sondern die spielen 90er Jahre, Crossover, Green Day, Offspring, Biohazard, H-Blocks und sowas. Und sie dachten, ob das in dem Rahmen gut ankommt. Aber die sagten, als sie das davon erzählten, von diesem Auftritt, die Leute sind total auf abgefahren. Die ganzen Lehrer, hinter als Rage Against the Machine gespielt wurde, ja, sind auch aufgestanden, haben ihren Arm nach oben gestreckt, den Mittelfinger, und haben alle mitgegrölt, fuck you, I won't do what you tell me. Weil es ist einmal ein gutes Lied, aber es ist auch irgendwo eine Parole, wo man eigentlich auch ein Teil deines Herzens auch rufen möchte, fuck you, ich möchte nicht tun, was andere mir sagen. Und das kann man so einen Abend auch ganz gut singen und ich finde Rage Against the Machine ist auch eine richtig gute Band. Und doch ist es ja das eine, das kann man mal grölen und dann ist man doch am nächsten Morgen, ja dann doch häufig wieder in dieser Mühle, wo man dann doch wieder das tut, was andere einem sagen. Und so ist das irgendwie so ein Spannungsbogen. Und Unabhängigkeit, ist das überhaupt möglich? frei sein, ist das überhaupt möglich? Und dieses ganze Thema, gehorsam zu sein, ist das ein notwendiges Übel? Und ich glaube, dass wir dieses Misstrauen auch Gott gegenüber irgendwie anbringen, wenn es in der Bibel um Gehorsam Gott gegenüber gibt. Dass wir auch so ein Misstrauen Gott gegenüber haben, auch jetzt der auch noch. Wir möchten gerne die Liebe Gottes haben, wir möchten gerne den Segen Gottes haben. Ach, aber Gott, gehorsam zu sein, wenn es denn unbedingt sein muss. Also wenn es sein muss, dann sind wir gehorsam. Aber wenn es nicht sein muss, dann möchten wir es eigentlich auch nicht. Und ich kann das voll verstehen. Und jetzt ist es im christlichen Glauben ja häufig so, dass viele Dinge ja nicht mit Zwang zu tun haben. Also es ist nicht so, dass Gott jetzt sozusagen einer der ist, der einen immer erpresst und sagt, du musst. Und ich zwinge dich dazu. Sondern dass es ja viel mehr mit Liebe zu tun hat, wo gerade dieses Thema Zwang nicht da ist. Und dann noch Gehorsam, wie passt das denn zusammen? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Und ich würde gerne über dieses Thema Gehorsam immer mal wieder in den nächsten Wochen mit euch nachdenken und würde das gerne tun anhand des Markus-Evangeliums, das viele von euch in der 6+1-Aktion vielleicht in den letzten 40 Tagen gelesen haben. Und mal gucken, was sagt eigentlich Markus, was berichtet er vielleicht auch über dieses Thema Gehorsam. Und ich würde gerne mal anfangen mit Markus 1, das bietet sich ja quasi an. Markus 1, ganz am Anfang. Und ich lese euch den Text mal vor. Erstmal den ganzen Abschnitt und dann gehen wir da so ein bisschen durch. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer, mach den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen. Und dies traf ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm hinaus, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften ein Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Zu dieser Zeit geschah es. Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, kam Jesus nach Galiläa zurück und verkündete im Auftrag Gottes, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Langer Text. Das ist die Einleitung, wie Markus sie aufgeschrieben hat, wie das mit Jesus losgeht. Es geht mit Johannes dem Täufer los, das ist sozusagen wie so die Vorband zu Jesus, der den Weg so vorbereiten soll, dass wenn Jesus auftritt, dass die Leute nicht so völlig unvorbereitet oder kalt erwischt werden von ihm, sondern er spricht deutlich. Die Leute sollen sich taufen lassen, sollen ein neues Leben anfangen, sollen ihr Leben ändern. Und dann wird Gott euch eure Schuld vergeben. Und die Leute haben das gemacht. Die Leute kamen zu ihm hinaus und haben ihre Sünden bekannt. Und ein neues Leben angefangen. Und haben sich taufen lassen. gehorsam zu sein. Angenommen, Gott würde von euch, würde von dir fordern, bekenn mal deine Sünden. Oh, habe ich gehabt, vor 2 Wochen. Oh nee, ich hasse das. Sündenbekennen ist total ätzend. Also wer macht das schon gerne? Ich meine, der muss ja schon ein bisschen merkwürdig drauf sein, dass er sowas gerne macht. Und ich kann mir vorstellen, dass man so Sündenbekenntnis, dass das vielleicht so ein bisschen, man könnte sich das vorstellen wie ein Vorstellungsgespräch. Und bei jedem guten Vorstellungsgespräch kommt irgendwann die Frage, was sind Ihre Stärken? Und dann kommt auch die Umkehrfrage, was sind Ihre Schwächen? Und als guten Tipp, wenn du in so einem Vorstellungsgespräch bist und da kommt die Frage, was sind Ihre Schwächen, dann versuch irgendwelche Stärken zu nennen von dir und sie quasi als Schwäche zu formulieren. So tun wir das ja alle. Ja, manchmal arbeite ich einfach zu hart und kenne meine Grenzen nicht und ich bin manchmal so fleißig und dann muss ich immer ein bisschen auf mich selber Acht geben und er denkt, oh, das ist aber ein guter Angestellter, ja. Wo ist eigentlich jetzt die Schwäche dabei? Oder ja, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig, auch mit mir selber oder auch ich verlange auch von den anderen so viel. Ja, und so haben wir da quasi so ein paar Schwächen formuliert, wo derjenige sagt, ja gut, ich meine, das ist ja eigentlich nicht wirklich eine Schwäche, ja. Aber stellt euch mal vor, da ist ein Vorstellungsgespräch und derjenige, der da sitzt, der sagt, ja, ich bin eigentlich häufig total unehrlich. Ich habe schon mal geklaut in der letzten Firma, wo ich war, bin ich rausgeflogen. Boah, und ich bin manchmal so faul und ich habe manchmal so keinen Bock. Ich denke irgendwie häufig ganz schlecht über andere Menschen, habe irgendwie Gewaltfantasien, was ich ihnen antun könnte, auch gerade über meine Vorgesetzten. Ich bin unehrlich, ich bin neidisch, ich bin manchmal total geizig. Ich gucke eigentlich, ich habe nur meinen eigenen Vorteil im Sinn. Und dann fängt einer an, mal wirklich seine ganzen Schwächen zu sagen. Und wisst ihr, was passiert? Er kriegt den Job nicht, natürlich. Also er wird sicher in Erinnerung bleiben. Ja, du wirst einen Eindruck hinterlassen, wenn du das machst. Aber du wirst abgelehnt. Wenn du offen deine Sünden bekennst, dann ist das Normale, dass du Ablehnung erfährst. Das ist ja wohl klar. Wenn jeder hier mal sagen würde, was er eigentlich wirklich mal denkt und was er so auf dem Kerbholz hat und was er schon vielleicht auch war, dann müssen uns doch die Leute ablehnen. Dann muss Gott uns doch ablehnen. Das ist doch fies. Und man kann das auch fromm spielen. Es gibt so Sünden, die man bekennen kann, naja, die machen sich ganz gut. Ja, ach, manchmal bin ich doch ein bisschen ich-bezogen oder ich bin ungeduldig. Das ist irgendwie so nach dem Motto, ach ja, ungeduldig, ja, das ist irgendwie so, mancher ist halt so, das ist ja eigentlich auch keine wirkliche Sünde irgendwie. Also, ich karikiere jetzt ein bisschen, ja, ihr legt bitte nicht die Worte auf die Goldwaage. Ich bin vielleicht ein bisschen habsüchtig oder ich bin ein bisschen geizig. Das ist in unserer Kultur auch nicht ganz so schlimm. Aber die Dinge zu bekennen, die so... Oh. Und wenn der Herr sagt, bekennt eure Sünden. Oh, das macht doch eigentlich keiner gerne. Jakobus schreibt, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, ich glaube, dass es zum Beispiel an diesem Punkt, wenn Gott sagt, bekenn deine Sünden, dass es letztendlich gut ist, das zu tun. Man nennt das auch Beichten. Und ich glaube, dass eigentlich kaum einer gerne beichtet, im Gegenteil. Also ich selber finde das auch eigentlich ätzend. Und auch im protestantischen Bereich hat das ja auch nicht so die beste Lobby, das Beichten. Und manche sagen, ja, das machen, das ist ja nur was für Katholiken. Bei uns hat das keine Konjunktur. Ich glaube aber, dass es nicht so ist, sondern ich glaube, dass in dem Bekennen der eigenen Sünden, dass hier etwas sehr, sehr Gutes liegt. Und ich glaube einmal, dass Gott das gar nicht unbedingt braucht, sondern ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich glaube, dass es Macht hat, das zu tun, dass das, was wir gedacht haben, getan haben, dazu zu stehen, das auszusprechen und dass es eine Macht hat und eine Kraft hat, die Befreiung bewirkt. Vergebung der Schuld, Befreiung von Sünde, Befreiung von Sucht, dass es etwas sehr Befreiendes hat. Vom Praktischen her, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall, das möchte ich gerne noch sagen, dass es immer gut ist, dass sich Leute zu suchen, wo man weiß, wo man sicher gehen kann, dass sie das für sich behalten, dass sie damit umgehen können. Wenn es etwas ist, was wofür du ins Gefängnis gehörst, dann solltest du dir einen Pfarrer oder einen Priester suchen, weil die müssen dich nicht anzeigen. Andere Leute müssten das dann tun, wenn das jetzt eine harte Straftat wäre. Aber die jemanden zu suchen, der es für sich behält, der mit dir betet, der dir Vergebung zuspricht. Und dann hat es etwas sehr, sehr Gutes. Ich habe, keine Ahnung, habe heute Morgen noch gebetet, weil ich die Leute irgendwie nicht erreicht hatte in den letzten Tagen. Ich hatte auch den Eindruck, beichte mal. Oh, muss das sein? Kann ich nicht was anderes machen? Oh, kann ich das nicht nur im Zimmer? Aber ich habe mir so vorgenommen, ich möchte eigentlich Gott gehorsam sein. Ich möchte eigentlich das tun, was er mir sagt. Auch wenn es jetzt nicht so das ist, worauf ich Bock habe. Und selbst wenn es jetzt nicht der Herr war, sondern meine eigene Fantasie, die mir gesagt hat, beichte mal. Und ich tue das dann, ich beichte meine Sünden, wäre das dann schlimm? Nö. Gott würde sagen, okay, ich wollte eigentlich gar nicht, dass er das öffentlich oder jetzt jemandem anderen bekennt, wäre ja gar nicht nötig gewesen, aber er tut es trotzdem. Steht auch in der Bibel, also so ganz absurd, dass man auch mal seine Sünden irgendwo bekennt, ist es ja gar nicht, also das mal zu tun. Und wenn ich jetzt falsch gelegen hätte mit dem Beichten, dann wäre ja auch keiner deswegen zu Schaden gekommen. Aber es hat etwas sehr, sehr Gutes. Und außerdem, bei ganz vielen Dingen denkt man ja häufig, oh Mann, ich bin der Einzige, der sowas denkt. Ich bin der Einzige, der solche Gedanken hat. Und es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so. Und ich möchte lieber eine Gruppe sein. Ich möchte lieber eine Gemeinde von Leuten, die vielleicht eher peinliche Sünder sind, aber irgendwie so einigermaßen ehrlich als alle Leute, die nach außen irgendwie allglatt und alles im Griff haben. Aber eigentlich an die wirklichen Themen ihres Lebens nie wirklich drangehen. Du bist nicht alleine damit. Gott gehorsam zu sein. Ich habe das jetzt mal an diesem Beispiel festgemacht. Johannes sagt, tut Buße, Herr, bekennt eure Sünden. Und die Leute haben das gemacht und haben sich taufen lassen. Ja, mache ich das oder mache ich das nicht? Tue ich das oder tue ich das nicht? Und ich glaube, dass wo der Abschnitt weitergeht, geht mit Jesus los. Und Jesus lässt sich auch taufen. Und er hört dann diese wunderbaren Sätze. Gott redet laut. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. So schreibt Luther. Oder in der guten Nachricht, die ich hier gerade an die Wand geworfen habe, heißt es, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Und ich glaube, dass das ist, was uns gehört. Die Liebe Gottes, die Kindschaft Gottes. Und das ist so ein bisschen auch manchmal für uns schwer, auch in unserer Kultur zueinander zu bringen. Ja, auf der einen Seite Liebe und Kindschaft Gottes und wieso kann Gott dann noch Gehorsam irgendwie auch so ein bisschen fordern sogar, nicht nur empfehlen, sondern ist das nicht im Widerspruch? Wie passt das zusammen? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott gehorsam zu sein, dass es eigentlich unser Bestes ist. Dass es irgendwie dazugehört, Gott gehorsam zu sein und dass es Befreiung ist. Und dass es natürlich auch heißt, anderen Forderungen, die andere Leute an dich stellen, auch nicht Folge zu leisten. Es gibt ja alle möglichen Leute, die irgendwas von einem verlangen, fordern, erwarten. Und man kann es nicht jedem recht machen. Und Gott hat auch Erwartungen an uns. Und ich glaube, dass das so eine Wahl ist, zu sagen, okay Gott, ich will deine Erwartung erfüllen und die anderen Erwartungen halt dann nicht. Dass es auch manchmal ein Entweder-Oder ist. Und dass Gott natürlich auch unsere Prioritätenliste hier durcheinander bringt, weil er an erster Stelle stehen will. Aber ich glaube, er möchte es deswegen, weil es das Beste für dich wäre, weil es das Beste für unser Leben ist, weil es das Beste für mein Leben ist, das zu tun. Und ich denke da manchmal, ja, aber ach, wirklich? Aber es ist so, es fühlt sich manchmal so an, als wäre es doof. Nein, es ist das Beste für dich, Gott gehorsam zu sein. Man sagt, jeder Mensch ist abhängig von irgendwas, fragt sich nur von was. Und ich glaube, dass es das Beste ist, von Jesus abhängig zu sein und ihm gehorsam zu sein. Unabhängig zu sein ist irgendwie so keiner. Und Jesus hat das gelebt. Jesus lässt sich vom Geist Gottes, wie wir es gerade gelesen haben, in die Wüste treiben, in die Einsamkeit und gehorcht einfach ja, seinem Vater. Er ist gehorsam. Und er ist 40 Tage in der Wüste. Wir haben jetzt 40 Tage 6 plus 1 Aktion hinter uns, 40 Tage mal Bibel lesen, beten, auf Gottes Stimme zu hören. Und wir haben darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, klar, in der Bibel zu lesen, zu beten, aber auch auf Gott zu hören. Und wenn er was sagt, ist dann auch zu tun. 40 Tage ist häufig so ein Prozess, wo Gott Dinge bei uns verändern kann. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht so richtig durch, dann häng doch einfach nochmal 40 Tage dran. Und bei Jesus war es dann, okay, jetzt leg dir los. Und er sagt, jetzt ist es soweit. Und er hat angefangen zu predigen in Galiläa. Und er hat gesagt, Gott will jetzt seine Herrschaft aufrichten unter euch. Und Gottes Herrschaft oder das Reich Gottes, wie es in anderen Übersetzungen heißt, ist überall da, wo Gott herrscht. Und wo er der Herr ist. Wo Gottes Herrschaft ist da, wo der Herr schafft, was du alleine nicht schaffst, niemals können würdest. Ganz häufig ist das ja so, wir sehen das in der Politik, da sind irgendwelche Regime und die werden irgendwie gestürzt und das, was danach kommt, ist meistens noch schlimmer als das, was vorher da war. Man hat so ein System und dann kommt das neue System und das war auch nicht viel besser, so die nächste Herrschaft kommt. Und ich glaube, dass die Herrschaft Gottes über unser Leben das Beste ist. Das Beste ist die beste Möglichkeit, unter der wir leben können und dass es im Gegenteil sogar die totale Befreiung ist. Ich möchte gerne eine Parallelstelle noch mit dazu mal an die Wand werfen. Und zwar eine Parallelstelle aus Matthäus. Da hat Jesus ein Streitgespräch mit Leuten, die ihn irgendwie so ein bisschen fertig machen und sagen, warum, was nimmst du überhaupt raus und unter welchem Auftrag sagst du das? Und er antwortet sehr geschickt, indem er eigentlich die Diskussion auf Johannes den Täufer legt. Alle waren irgendwie in Israel, wussten, Johannes der Täufer war ein super Typ. Die führende Elite war sich relativ unsicher. Ja, wenn wir jetzt öffentlich zugeben, Johannes war ein super Typ, aber wir haben ihm ja auch nicht richtig geglaubt, sondern haben sich da so ein bisschen rausgemogelt. Und in dieser Diskussion sagt der Herr zu ihnen Folgendes. Dann sagte Jesus, was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er sagte zu dem einen, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später aber überlegte er es sich und ging doch. Dasselbe sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, antwortete der, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Fragezeichen. Der erste, antworteten sie. Ups. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr. Der Täufer Johannes ist gekommen und zeigte euch, was ihr jetzt tun müsst, um Gottes Willen zu erfüllen. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten haben ihm geglaubt. Aber nicht einmal, als ihr das saht, habt ihr euch besonnen und ihm Glauben geschenkt. Ein recht hartes Beispiel. Und da gab es die Leute, die irgendwie die richtigen Antworten sagen wussten. Und die Leute, das waren Pharisäer, mit denen er hier gesprochen hat, die wussten auch die richtige Antwort. Ja, der Erste hat es ja letztendlich richtig gemacht. Der hat zwar erst gesagt, nee, aber hat es dann doch getan. Das ist ja letztendlich, worauf es irgendwie auch ankommt. Und nur zu sagen, ja, Herr, und es dann aber irgendwie noch nicht zu tun, ist nicht gut. Sie wussten die richtige Antwort, ja, aber ihr habt es doch auch nicht gemacht. Johannes der Täufer ist gekommen und ihr seid nicht rausgegangen. Ihr habt euch nicht getraut, mal eure Sünden zu bekennen, zu dem zu stehen, was irgendwie auch nicht gut war, zu den Schattenseiten zu stehen, zu den dunklen Momenten. Und sie hat, meist doch irgendwie jeder, auf jeden Fall umso älter er wird, ein Mensch wird, umso deutlicher ist das, dass man die auch hat. Warum habt ihr es nicht gemacht? Es kommt auch darauf an, das zu tun. Und ich kenne das auch. Ich habe im Leben irgendwie auch schon Leute kennengelernt, wo ich manchmal dachte, oh Mann, red doch vielleicht nicht ganz so fromm. Lieber ein bisschen weniger fromm reden und dafür ein bisschen mehr fromm leben. Und andere Leute, die vielleicht eher vorsichtig waren in der Kommunikation, aber doch in dem, was sie getan haben, viel näher dran waren. Und dazu möchte ich euch gerne Mut machen. Ich glaube, dass Gott gehorsam zu sein in all den Dingen, die du vielleicht hast, gerade in den Dingen, wenn es konkret wird. Wenn es konkret wird und du den Impuls in dir hast, mach mal das. Sprich mal den und den an. Steh mal dazu. Irgendwie all diese Dinge, dann ist ganz häufig, dass wir innerlich denken, oh, muss das sein? Und bei mir geht das voll so. Aber es ist dein Bestes. Es ist total gut, das zu tun. Es bringt Freude. Auch am Ende vom Beichte, das war ja nur ein Beispiel, ist ganz häufig Befreiung. Ist plötzlich genau das, wonach uns sich eigentlich das Herz sehnt, nämlich unabhängig zu sein, befreit zu sein, frei auch von Dingen tun zu müssen, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Das, ja, so diesen Konflikt, dass wir irgendwie auch manchmal ja eigentlich das Gute tun wollen und dann doch irgendwie das Doofe tun oder doch das Gute denken wollen und dann doch das Doofe denken. Frei davon zu werden. Und so gesehen hat das auch etwas sehr, sehr Positives, die Beichte als mein Beispiel heute, aber auch grundsätzlich Gott gehorsam zu sein. Ich darf jetzt schon mal die Band nach vorne bitten, weil das sozusagen auch das Ende meiner Predigt war. Ja, und ich möchte gerne einmal auch noch beten. Ihr könnt euch schon mal, aber ruhig schon mal bewaffnen. Genau, Schlagzeug ist da vorne, Gitarren da. Da, glaube ich. Ja, lieber Vater im Himmel, du kennst deine Pappenheimer, uns. Und du kennst deine super guten Kinder, die du liebst und an denen du wohlgefallen hast, die du magst, von denen du begeistert bist, die du liebst, uns. Und ich habe gemerkt, dass in mir doch irgendwie eine Menge Misstrauen dir gegenüber ist, weil ich doch denke, ach, so richtig dir gehorsam zu sein, dass in mir doch auch vieles ist, wo ich denke, ah, ist das wirklich so gut? Ist das nicht irgendwie eine Spur zu übertrieben? Ist das nicht doch irgendwie, ist es nicht doch besser, wenn es doch so läuft, wie ich das denke? Ich habe doch eine Menge Misstrauen gegen dir. Und ich finde irgendwie auch gehorsam, dir zu sein, das ist, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich das predige, dass einige Leute sagen, ah, das war aber ätzend heute Morgen. Von dir geliebt zu werden, das ist so super. Aber irgendwie gehört es zusammen, weil es dein Bestes für unser Leben ist. Deine Herrschaft. Herr, ich habe das gepredigt, wie ich das so von dir empfunden habe. Und ich bitte dich darum, dass wir das erleben. Dass wir die Leute sind, die einfach diesen Impulsen folgen. Und ihr lieben Zuhörer, ich bitte euch, dass wenn ihr betet und wenn ihr denkt, okay, das könnte eventuell Gott sein, und wenn ich das tue und ich liege falsch, dann kommt keiner zu Schaden. Macht es doch einfach mal. Macht es einfach. Im Zweifelsfalle macht es. Im Zweifelsfalle tut es. Ich glaube, Gott findet das super cool. Es ist dein Bestes. Okay. Jesus, was ich auch noch sagen will und was ich irgendwie hier reinsprechen will, dass alle die, die jetzt irgendwie einen falschen Hals bekommen oder die jetzt da sitzen und denken, ach du Schreck, irgendwie ist das doch nicht mit der Gnade irgendwie so ernst gemeint oder bin ich doch nicht angenommen, bitte ihm, dass die das vielleicht, dass das keiner einen falschen Hals kriegt, dass irgendwie keiner irgendwie unter einem blöden Druck sich jetzt fühlt. Danke, Jesus. Danke für Befreiung. Danke dafür, dass ich das heute Morgen noch hingekriegt habe, zu beichten am Telefon und das noch gemacht habe. Das ist ja echt blöde, wenn ich jetzt hier predige. Man soll nicht nur Ja sagen, sondern dann es auch tun. Und ich dann genau das tue, ja, sag ja und mach's dann aber nicht. Das wäre ja echt blöde. Ja, ich segne meine Leute und dass das Richtige in unserem Herzen bleibt. Amen.